Und deswegen möchte ich beten, dass Gott mit seinem Geist kommt und ihn berührt, dass er austeilen kann von der Güte Gottes. Herr Jesus, ich möchte für Philippus beten, dass du ihn jetzt segnest, dass du ihn berührst, dass es von dem Deinen nehmen kann und hilf uns, dass wir recht zuhören können. Amen.
Es ist eine mega Ehre, hier zu sein, hier predigen zu dürfen. Ich kann mich noch erinnern, da war ich noch im Evangelisationszelt am Paracelsusbad dabei, am Klänzefahrt mit dabei und durfte dann hier auch meine Konfirmation machen. Und deswegen ist es eine umso größere Ehre, jetzt hier stehen zu dürfen und predigen zu dürfen. Ne? Ich bin dafür mega, mega dankbar. Und ich glaube, dass ich auch etwas mitgebracht habe, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, was zu vielen heute sprechen wird. Meistens ist es ja so, wenn man irgendwo eingeladen wird zum Predigen, hofft man immer ein Wort zu kriegen, wo es einfach nur um Freude geht, um Spaß geht und nur Wunderwirkungen und so. Aber Gott hat mir ein Thema aufs Herz gelegt, was ich glaube, was sehr, sehr dran ist in dieser heutigen Zeit. Und wie ihr schon seht, geht es heute um Glauben inmitten von Zweifel. Mir ist oft begegnet, dass wenn Menschen im Glauben stehen und mit Zweifel zu kämpfen haben, oft an einen Punkt kommen, wo sie nicht wissen, ob es okay ist, diese Zweifel zu haben. Weil wir manchmal so viel in unserem Leben erleben und uns dann doch manchmal fragen, Jesus, wo bist du in meiner Situation? Jesus, ich rufe und rufe, aber ich spüre nichts. Aber ich möchte euch heute einen Zuspruch geben. Zweifel zu haben, ist vollkommen okay. Wenn wir mit Christus unterwegs sind, dann wird es Momente geben, wo Christus uns herausfordert, auch auf dem Wasser zu laufen. Genauso wie ein Petrus in Momenten herausgefordert war. Genauso wie die Jünger immer wieder herausgefordert waren. Und sie auch immer wieder gezweifelt haben, war Jesus mittendrin und er war dabei. Und die Zweifel, die wir in unseren Herzen tragen, beeinträchtigen nicht Gottes Liebe zu uns. Gott ist größer als jeder unserer Zweifel. Und das möchte ich heute anhand von Beispielen der Bibel heute euch näher bringen. Bevor wir aber in die Bibelverse gehen, möchte ich einige Situationen einfach mal aufzählen, die mir immer wieder auch in dem Dienst jetzt in den letzten 7 Jahren aufgefallen sind, die immer und immer wieder vorkommen. Oft ist es so, dass viele Menschen anfangen zu zweifeln, wenn sie in Einsamkeit leben. Es kann aber auch sein, dass in Arbeitssituationen Frust und Stress da ist. Oder eine Sache, über die man manchmal nicht so gerne redet. Es kann auch sein, dass es auch manchmal in der Gemeinde zum Zoff kommt, zu Streit kommt, man sich vielleicht mal nicht gehört oder gesehen fühlt. Und es gibt Momente, wo man selbst, wenn man mit Jesus unterwegs ist, in der Gemeinschaft der Heiligen unterwegs ist, an Zweifeln kommt und sich fragt, was ist los? Herr, wo bist du? Ich möchte aber auch etwas aus meinem Leben teilen und es etwas persönlich machen. Wie schon Paul uns gesagt hat, durfte ich auf Beröhr studieren. Und wisst ihr, wenn man so jung ist und dann anfängt mit seinem Studium, dann denkt man sich, oh, jetzt bin ich auf der Theologieschule und jetzt geht's richtig los. Jetzt wird Wunder nach Wunder nach Wunder kommen. Und Gott wird alles groß machen und ich werde einen riesigen Dienst haben und man träumt und ich war voller Elan. Das erste halbe Jahr super. Herausgefordert mit den Themen, herausgefordert mit den neuen Dingen, die ich noch nie gehört habe. Und dann am Ende des ersten Jahres merke ich auf einmal, dass ich ganz, ganz komische Schmerzen im Rücken habe. Und das zieht und es plagt mich. Aber ich habe mir nichts Großes dabei gedacht. Ich dachte, oh, ein bisschen Rückenschmerzen, das wird schon vorbeigehen. Aber mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass der Schmerz immer und immer schlimmer wurde. Immer und immer schlimmer. Ich bin zum Arzt gegangen und habe gefragt, was ist los? Check mich ab, sag mir, was ist mit meinem Körper? Bis vor ein paar Wochen war ich noch fit, bin rumgerannt, habe gehüpft im Lobpreis und jetzt kann ich nur noch sitzen. Und dann kam die erste Diagnose. Und der Arzt sagte, ey, du hast Morbus Bechterew, eine chronische, entzündliche Krankheit, die durch deine ganzen Nervenbahn geht. Erstmal dachte ich mir nichts Schlimmes und dachte mir, okay, da hörst du so einen lateinischen Namen und denkst dir nichts dabei. Aber dann habe ich gemerkt, dass es doch nicht so eine kleine Sache war. Und es kam auf einmal Monate und Monate, an denen ich mich nicht bewegen konnte. 3 Monate konnte ich mich nicht bewegen und lag nur auf meinem Bett, während alle anderen studiert haben. Und es macht was mit einem. Es berührt jemanden. Weil du siehst auf all deine Mitkommunitoden und du siehst, wie Gott sie führt und lenkt und sie Gebetserhörung haben und du denkst dir, was habe ich falsch gemacht, Gott? Jetzt, wo ich doch gesagt habe, ich will mein Leben dir hingeben, warum? Warum ich? Warum geht es den anderen allen besser? Aber ich muss leiden. Und dann kam eine Therapie nach der nächsten. Und nach einem Jahr hatte ich so viele Medikamente genommen, dass dann auf einmal die zweite chronische Krankheit kam, die meinen Magen angegriffen hatte. Und dann kam ich richtig in Zweifel. Dann kam ich ins Rufen und ins Klagen. Ich habe mich gefragt, Gott, wo bist du inmitten meines Leides? Wisst ihr, ich bin christlich groß geworden und ich bin schon im Kindergarten zu Fasching als Simson gegangen und habe da dann Remi-Demi gemacht. Ja. Ich bin als Gideon gegangen und habe da rumgeschrien, ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Und alle waren so, was für ein Schwert, was will der? Ich kannte die ganze Bibel schon. Also ich bin mit dem Wort, meine Mutter, mein Vater haben mich damit aufgezogen. Aber dann, in so Momenten, fragst du dich, wo sind all diese Geschichten, wo ist die Realität in meinem Leben? Und wisst ihr, manchmal ist es so, dass man an einen Punkt kommt, wo man guckt und irgendwie einfach sucht, gibt es Menschen, denen es schlechter geht als mir? Nur damit ich mich ein bisschen besser fühle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr zweifelt, wenn ihr am Kämpfen seid. Ob ihr auch diesen Gedanken manchmal kennt, zu sagen, ach, es gibt andere, denen geht es schlechter, halb so wild. Und man versucht, sein Leid damit leichter zu machen. Aber auch das hat seine Grenzen. Aber ich durfte sehen, wie Gott in dieser Situation hineinkam. Weil eine Sache darf ich euch sagen. Ich habe unseren Gott auf einer Ebene kennengelernt, wie ich ihn noch nie kennengelernt habe. Ich habe seine Charaktereigenschaften kennengelernt, seine Treue, seine Liebe, seine Fürsorge, so wie ich es noch nie in meinem Leben erfahren habe. Und was mir Kraft gegeben hat, ist, mich an meine Glaubenshelden in der Bibel zu klammern. Einer dieser Glaubenshelden ist Thomas. In der Kirchengeschichte hat er sehr schnell den Namen bekommen, Thomas, der Zweifler. Wenn ihr Thomas seine Geschichte nicht kennt, Thomas, einer der Jünger Jesu, einer der Apostel, der 3 Jahre mit Jesus unterwegs ist. Und in diesen 3 Jahren macht er Wunder. Er wird ausgesandt von Jesus und erlebt all die großen Dinge. Er erlebt die Wunder, die Jesus macht. Ja, er sieht sogar, wie er Lazarus von den Toten auferwecken lässt. Und dann kommt dieser eine Moment, wo Jesus stirbt. Und all die Freude, all der Enthusiasmus, all das, was er die letzten 3 Jahre erlebt hatte, war auf einmal mit Jesus begraben. Und wisst ihr, was ich witzig finde an dieser Geschichte ist, er ist 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs, hat alles Mögliche erlebt. Und dann, wo Jesus wieder auferstanden ist und sich den Jüngern zeigt, genau an dem Tag ist Thomas nicht dabei. Was für ein Timing, oder? Lasst uns doch mal lesen, wie Thomas reagiert hat. In Johannes 20, 24 bis 25 lesen wir: Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später: Wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Wisst ihr, es war einfach für die anderen Jünger zu glauben, weil sie Jesus selbst gesehen hatten. Aber für Thomas war es in diesem Moment ein Punkt, wo er gesagt hat, nein, ich kann das nicht glauben. Ich muss selber Jesus sehen. Er hatte Zweifel in diesen Momenten. Er konnte nicht von dem leben, was andere ihm gesagt haben. Er musste Jesus selber sehen. Und in diesem Moment könnte man sagen, oder man ist manchmal leicht dazu geneigt, wenn man von außen die Geschichte liest, zu sagen, ach, der schwache Thomas, wie kann das denn sein? Der hat doch so vieles erlebt mit Jesus und jetzt wird er schwach. Aber ich glaube, in so einer Situation, wenn wir uns selber in diesen Text mit hineinnehmen, selber an Thomas statt stellen, können wir gut nachvollziehen, wie es gewesen sein muss für Thomas in diesem Moment. Wie hat Jesus reagiert? Was ist passiert? Ist Jesus gekommen und hat ihn runtergemacht und angegriffen? Nein. Aber was Jesus gemacht hat, werden wir etwas später lesen. Ich möchte erstmal zu dem nächsten Glaubenshelden kommen. Einer der Personen, der mich wirklich, wirklich tief im Herzen immer wieder berührt. Das ist die Person, die nach Josef und Maria als allererstes gefeiert hat, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Das lesen wir im Lukas 1. Es ist Johannes der Täufer. Noch als er ein Baby war im Bauch seiner Mutter Elisabeth und Maria kam, die auch schwanger war, hat er schon gejubelt und gefeiert. Und er hatte die Ehre, als Prophet den Weg zu ebnen für Jesus. Er, der Cousin von Jesus, durfte diesen Weg ebnen. Und wisst ihr, was interessant ist? Dass auch Jesus über Johannes eine sehr, sehr interessante Aussage trifft. Wir lesen in Matthäus 11,11. Und Jesus spricht, ich versichere euch, von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes der Täufer. Trotzdem ist selbst der Geringste in Gottes Himmelreich größer als er. Was für ein krasser Satz, wenn Jesus zu dir kommt und Jesus selbst dir sagt, ey, du bist der Größte, der je geboren worden ist. Der Satz ist erstmal so schön und gut, aber die Frage stellt sich doch, in welchem Kontext hat Jesus diesen Satz genannt? Wann hat Jesus das gesagt? Als Johannes an der Höhe seines Dienstes war? Als Johannes die ganzen Menschen versammelt hatte und alle sich um ihn gerühmt haben und seine Predigten gehört haben? Nein, es war nicht dieser Moment, als Jesus diese Aussage getroffen hat. Nein, es war vielmehr der Moment, als Johannes im Gefängnis saß. Johannes war mutig in seinem Dienst. Er fürchtete nicht die Menschen und auch nicht die staatliche Obrigkeit. Er hat gepredigt und gepredigt. Aber dann, als er im Gefängnis saß und in Ketten gebunden war und wusste, was für eine Strafe auf ihm wartete, kamen die Zweifel. Da kam die Verunsicherung. Und wie, meint ihr, hat er sich wohl gefühlt? Meint ihr, dass er in diesem Moment der starke Johannes war? Die Person, von der man sagt, ey, das ist die größte Person, das ist die Person, die größte Person ist nach Jesus Christus? Nein, er hat ganz anders reagiert. In Matthäus 11, 2 bis 3 lesen wir, Johannes der Täufer saß zu der Zeit im Gefängnis und erfuhr dort von den Taten, die Jesus Christus vollbrachte. Er schickte seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Auch er zweifelte. Und er zweifelte so weit, dass er sich gefragt hat, bist du der Messias? Er hinterfragte seinen ganzen Dienst, alles, was er getan hatte. Aber das Schöne ist, dass unser Herr Jesus Christus in so einen Momenten einen Zuspruch schenkt. Den Vers, den wir davor gelesen haben. Der Zuspruch, dass er sagt, er ist der Größte, folgt genau auf diese Situation, auf diese Frage des Johannes. Wenn du in Momenten bist, wo du zweifelst, in Momenten, wo du einsam bist, in Momenten, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll, in Momenten, wo dich Menschen verletzt haben, dein Herz gebrochen ist und du dir denkst, wie soll es weitergehen? Wen habe ich noch? Lass mich dir eins sagen, Jesus ist bei dir. Jesus sieht dich und Jesus hört dich. Und Jesus kann mit deinen Zweifeln gut leben. Das Wichtige ist nur, dass wir unsere Umstände und die Situation, in der wir uns befinden, nicht diktieren lassen, wer Jesus ist. Denn unsere Gefühle können uns manchmal sagen, Gott liebt mich vielleicht nicht mehr. Oder wir glauben, ja, der Herr tut es für die anderen, aber nicht für mich. Lass uns nicht aufgrund unserer Umstände ein Bild von Gott malen, sondern lass uns genau das festhalten, wer Gott ist und was Gott sagt, wer er ist. Und wenn wir das auf uns wirken lassen, wenn wir uns bewusst machen, wer Jesus Christus ist, dann wird er uns einen übernatürlichen Frieden geben, eine übernatürliche Freude. Und das heißt nicht, dass man sofort die ganze Zeit am Jubeln ist, aber man hat eine tiefe Sicherheit. Man weiß, dass man eine Festung in Jesus Christus gefunden hat. Man weiß, dass der Erlöser lebt. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben will. Genau diesen Zuspruch. Der Erlöser lebt. Und das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist nicht nur eine einmalige Sache an dem Tag unserer Bekehrung, wo wir dann sagen, okay, ich nehme das an und dann gehen wir und leben unser Leben weiter. Nein, das Kreuz ist für jeden Tag. Die Auferstehung ist etwas, woran du jeden Tag teilhaben darfst, woran du dich jeden Tag erfreuen darfst. Jesus Christus ist unser Herr und er ist auferstanden. Lass uns nochmal zurückgehen zu Thomas und zu der Situation, in der sich Thomas befunden hat. Genau. Nee. Yes, jetzt sind wir da. Johannes 20, 26 bis 28. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und siehe sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunden an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Und Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Was für eine schöne Begegnung. Was für einen schönen Retter wir haben, der inmitten unserer Kämpfe, inmitten unserer Stürme nicht auf uns runterschaut und sagt, wie kannst du nur? Nach all dem, was ich für dich getan habe. Nein, vielmehr kommt Jesus und sagt, schau, was ich für dich gemacht habe. Ich bin auch jetzt mit dir. Dieses Geschenk ist auch heute noch für dich da. Aus dem darfst du auch heute noch Kraft schöpfen. Deswegen lass mich auch all diejenigen, die schon lange in der Gemeinde sind, viel gedient haben, aber vielleicht an Punkten gekommen sind, der Frustration, an Punkten, wo sie mehr sehen wollen, an Punkten, wo die Hoffnung vielleicht am Schwinden ist, an Punkten, wo vielleicht so vieles schon passiert ist, wo sie sagen, Gott, wo bist du? Lass mich euch zusprechen. Der Herr sieht euch. Der Herr hat Freude daran, dass ihr vorwärts geht. Er hat Freude an euren Dienst. Er hat Freude daran, dass ihr den Herrn sucht. Er hat Freude an euren Glauben. Aber eure Zweifel schränken nicht seine Freude für euch ein. Denn das Schöne an unserem Glauben ist nicht, dass wir sagen, mein Glaube muss stark sein. Meine Hand muss stark sein, die Jesus ergriffen hat. Nein, unsere Ruhe liegt darin, dass wir sagen dürfen, die Hand Gottes ist stark. Der Herr hat mich in seinen Händen. Selbst wenn ich schwach bin, lässt mein Herr, mein Gott mich nicht los. Selbst wenn ich schwach bin, selbst wenn ich nur noch flüstern kann, selbst dann hört mich Gott. Und ich sage dir, unser Gott ist kein Gott, der einfach nur in der Stille hockt. Er wird dir begegnen. Sei treu. Geh weiter. Ich durfte es in meinem Leben erleben. Nachdem ich diese Diagnose hatte und krank war, hatte ich einen Leidensweg von 5 Jahren. Ich kam an einen Punkt, wo ich 25 Kilo abgenommen hatte. Ich war nur noch Haut und Knochen. Ich lag mit 48 Kilo in der Intensivstation. In so Momenten, was meinst du, wie man sich fühlt? Das Interessante ist, als ich am tiefsten Punkt war, war die Stimme Gottes am lautesten. Am tiefsten Punkt war die Präsenz am größten. Und auch wenn es sich komisch und paradox anhört, lasst mich euch sagen, selbst Dinge, die wir nicht als Segen definieren, können in der Retroperspektive ein riesiger Segen sein. Denn was es mit mir und meiner Beziehung zum Herrn gemacht hat, was es mit mir und meinem Dienst gemacht hat, wie ich Menschen nah verstehen kann, mit Menschen nun mitgehen kann, ist eine ganz andere Ebene als davor. Davor war ich ziemlich naiv. Wenn Menschen im Leid waren, habe ich Floskeln rausgehauen, links und rechts. Ich hatte für jeden irgendeinen Satz. Und dann, als ich selber in dieser Zeit war, habe ich auf einmal gespürt, wie sich sowas anfühlt. Natürlich wusste ich, dass keiner böse meint, dass es alle aus Liebe gesagt haben. Aber trotzdem, wenn all diese Sätze, all diese Zusprüche irgendwann nicht mehr Dinge, wo ich ehrlich gesagt habe, ja, super und hey, nein, ich war müde davon. Und trotzdem habe ich nicht aufgehört, mich an Jesus festzuhalten. Denn ich wusste, er hält mich fest. Er hält mich fest. Wie kann ich nun loslassen? Und er ist mir begegnet und er hat gesprochen. Und durch Gottes Gnade darf ich heute hier stehen. Denn er hat einen Weg gefunden, mich wieder zurück ins Leben zu holen, mich wieder aufzupäppeln. Und ich bin noch auf dem Weg, aber ich kann euch sagen, es sind Welten, wie ich vor anderthalb Jahren war und wo ich jetzt stehe. Es ist unglaublich und ich hätte es mir gar nicht erdenken können. Aber unser Gott ist treu. Und ich sage euch, euer Leidensweg ist nicht umsonst. Wenn ihr durch schwere Zeiten geht, es ist nicht umsonst. Es sind nicht nur die glorreichen Tage, die zur Ehre Gottes sind. Es sind auch die schweren Tage, durch die wir gehen, in denen wir Gott Ehre geben, in denen unser Herr verherrlicht wird. Deswegen lasst mich euch sagen, haltet fest an unseren Herrn Jesus Christus. Er sieht euch und er hört euch. Er liebt euch. Und der Geist Gottes, der in uns lebt, er ist unser Tröster. Er ist derjenige, der uns befähigt. Und ganz wichtig ist mir auch noch die zu erwähnen, die vielleicht durch gar keine Leidenszeit gehen. Weil manchmal sind wir auch sehr geneigt dazu, im Gemeindekontext über das Leid zu reden. Und ich glaube, ihr habt es auch schon des Öfteren gehört. Aber was ist nun mit denjenigen in der Gemeinde, denen es gut geht, die gar nicht jetzt durch Kämpfe gehen und schwere Situationen? Freut euch darüber, dass der Herr euch gesegnet hat. Freut euch, es ist nichts, für was ihr euch schämen solltet. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass diejenigen, denen es super geht, sich verstecken müssen davor, gar nicht darüber zu reden, weil es ja irgendjemanden vielleicht falsch treffen könnte. Nein, den Segen, der der Herr dir gegeben hat, ist was Wundervolles und preise den Herrn dafür. Aber lass mich auch dir eine Sache sagen. Wenn du gesegnet bist, egal mit was es ist, sei es finanziell, sei es mit Gaben, sei es mit Beziehungen, die du hast. Es gibt so viele verschiedene Formen von Segen. Gott segnet dich, damit du ein Segen für andere sein kannst. All das, was dir Gott gibt, all das, mit was er dich gesegnet hat, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, all diese Dinge sind dafür da, dass du deinen Nächsten dienen darfst. Denn Segen ist immer dafür da, damit er sich multipliziert. Segen ist nicht wie eine Einbahnstraße, dass Segen kommt und bei uns stehen bleibt. Nein, dieser Segen darf von uns fließen und darf unseren Nächsten ein Segen sein. Deswegen will ich auch euch ermutigen und euch sagen, freut euch in dem Herrn, freut euch über jeden Segen, den ihr empfangen habt. Denn wir dürfen zusammenarbeiten, so ist Gemeinde. Der eine trägt den anderen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Das ist das, was der Herr uns gelehrt hat und was er uns vorgelebt hat. Lasst mich euch 4 Punkte geben, mit denen ich all das gern auch nochmal zusammenfassen würde. Mache deine Umstände nicht zum Maßstab für deinen Glauben. Es ist wichtig, dass deine Umstände nicht definieren, wer Gott ist für dich. Wenn du zweifelst, egal in welcher Hinsicht, renne in die Arme Gottes und nicht weg von den Herrn. Denn manchmal ist es einfacher, wegzugehen von Gott und sich zu verstecken. Das Problem ist, das Elend wird dadurch nicht kleiner. Nein, es wird größer. Lass das Wort Gottes dein Go-To sein. Sprich, das Erste, was dir einfallen sollte, ist, ich muss meine Seele füttern mit dem Wort Gottes. Lass die Prophezeiungen, die du empfängst von deinen Geschwistern, dich erbauen. Lass die Zusagen und Versprechen, die du im Wort Gottes findest, deine Festung sein. Baue auf das Wort Gottes, denn es verändert sich nicht. Und der letzte Punkt, mach dich nicht fertig, weil du Zweifel hast. Die Helden Gottes haben alle mit verschiedensten Zweifeln gekämpft. Und deswegen ist es so ein Segen, das Wort Gottes zu haben, das so authentisch ist. Dass wir in dem Wort Gottes nicht irgendwelche Übermenschen haben, die ein perfektes Leben hatten, sondern du siehst bei jedem Einzelnen von ihnen, dass sie fehlbar waren. Jeder Einzelne von ihnen hatte Charakterschwächen und jeder Einzelne von ihnen ist auch gefallen. Ja, wir nennen sie Heilige und der Rückschluss darauf ist, auch wir sind Heilige. Heilige zu sein bedeutet nicht, fehlerlos zu sein. Denn wir sind heilig, weil Gott heilig ist. Der Zuspruch unserer Heiligkeit kommt von Gott selbst. Aber manchmal neigen wir dazu, unsere Heiligkeit festzumachen an unseren Taten. Solange ich das und das mache, bin ich heilig. Aber was machst du dann, wenn die dunkle Zeit kommt? Was machst du, wenn du dann am Kämpfen bist und dann nicht mehr all diese guten Taten machen kannst? Dann geht's an die Identität. Und dann fängt man an zu zweifeln. Bin ich überhaupt noch ein Kind Gottes? Bin ich überhaupt noch geliebt? Deswegen mache deinen Status, deine Identität als Kind Gottes, als Heiliger, nicht fest an deinen Werken. Deine Werke entspringen von deiner Identität, aber sie sind nicht deine Identität. Denn ich glaube, wenn wir das verstehen, ist es ein großer Segen und bewahrt uns vor noch mehr Schmerz. Ich möchte noch zwei Bibelstellen teilen. Wir haben uns jetzt die beiden Glaubenshelden angeschaut und ich möchte euch noch zwei Bibelstellen zum Ende geben, die wir für unser Leben heute nutzen können, weil sie genau in unsere Lebenssituation hineinspricht. Und zwar möchte ich diesen letzten Satz nochmal lesen, den Jesus zu Thomas gesagt hatte. In Johannes, in Johannes 20:29, nachdem Thomas bekannt hat, wer Jesus Christus ist, sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Dieser Vers geht an uns. Sehen wir Jesus physisch? Nein. Und trotzdem glauben wir. Auch Petrus fasziniert mich, auch ihn hätte ich für diese Predigt nehmen können. Denn er hatte auch mit Zweifeln zu kämpfen. Und was schreibt Petrus in seinem Brief im 1. Kapitel 6-9? Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für kurze Zeit auf manche Probe gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glauben bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja, grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Die Rettung für alle Ewigkeit. Und das ist es, was auch mir Kraft gegeben hat, den Marathon zu rennen. Die Ewigkeitsperspektive. Die Zeit hier, das ist nur ein Zwischenstopp. Wir sind Bürger des Himmels und wir dürfen in dieser Ewigkeitsperspektive leben. In dieser Perspektive, dass alles, was jetzt hier passiert, ja, all die Dinge, durch die du gehst, sei treu, rufe zum Herrn. Und die Belohnung und all der Ruhm und all die Glückseligkeit, sie wartet noch. Selbst wenn du denkst, dein Leben ist jetzt schon perfekt und ideal, glaub mir, es ist noch gar nichts. Es ist nichts, es ist nicht mal ansatzweise von dem, was du in Zukunft noch erleben wirst. Deswegen, nimmt es doch heute für euch mit. In Zeiten eures Zweifelns, in Zeiten eurer Kämpfe, in Zeiten, wo es manchmal Frust gibt, öffnet euch einer anderen Person, jemanden, der euch nahe ist. Tragt es nicht alleine in eurer Seele. Betet miteinander, liest miteinander im Wort. Denn geteiltes Leid ist auch halbes Leid. Ich hätte diese Zeit niemals überstanden, wenn ich nicht meine treue Familie gehabt hätte, die für mich da war. Für die Freunde, die mich begleitet haben, die geistliche Brüder für mich sind, die durch und durch gebetet haben, selbst wenn ich keinen Bock auf sie hatte. Sie kamen und lass uns beten. Nein, nervt mich nicht. Nein, wir beten jetzt. Und sie haben gebetet. Und ich bin ihnen sowas von dankbar. Tragt einander, liebt einander in Taten und Werken. Denn es gibt nichts Schöneres, in einer Gemeinschaft zu sitzen und zu wissen, dass diese Gemeinschaft Familie ist. Und auch Familie streitet sich, auch Familie zankt sich. Das macht aber Familie aus. Denn Liebe kann nicht wachsen, wenn immer alles glatt läuft. Unsere Liebe wird nur größer, wenn wir auch die Hindernisse und all die Ungereimtheiten zusammen durchgehen. Lass mich zum Ende nochmal beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir heute aus deinem Wort hören durften, dass du ein Gott bist, der sich von unseren Zweifeln nicht einschüchtern lässt, dass du ein Gott bist, der größer ist als unsere Ängste. Herr, ich danke dir dafür, dass inmitten von Anfechtungen, Herr, inmitten von Einsamkeit, Herr, du unsere Festung bist, du unsere Brandung bist, in die wir uns flüchten dürfen, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass du jedes einzelne Wort hörst, dass du präsent bist, Gott. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns tröstet, der uns befähigt. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns einander gegeben hast, Herr, dass wir gemeinsam in diesem Leben unterwegs sein dürfen. Herr, wir wollen dir alle Ehre geben, sei es in den guten, als auch in den schlechten Zeiten. Stehe du uns bei, Herr, in Jesu Christi Namen. Amen.